Herzlich willkommen bei Humans Are Happy. Ich bin Leonard Gabriel Heikster und in dieser Folge geht es darum, was uns als Menschen, aber vor allem auch, was uns als Gesellschaft im Innersten zusammenhält und was passiert, wenn genau dieses Innere brüchig wird. In einer Welt, die sich immer schneller dreht, in der Krisen nicht mehr nacheinander, sondern immer mehr gleichzeitig auf uns einprasseln, stellt sich die Frage nach echter Veränderung mit einer neuen Dringlichkeit. Und ich freue mich daher auch umso mehr auf meine heutige Gesprächspartnerin, da sie in ihren Analysen nicht bei den Symptomen bleibt, sondern an die Ursachen geht. Dr. Joanna Breidenbach ist Kulturanthropologin, Sozialunternehmerin und Vordenkerin für eine Gesellschaft im Übergang. Sie beschäftigt sich mit der Frage, wie äußerer Wandel und innerer Wandel zusammenspielen und warum Transformation nicht nur Strukturen, sondern auch unsere Selbstbilder betrifft. Sie ist erfolgreiche Sozialunternehmerin und Mitgründerin von Deutschlands größter Spendenplattform BetterPlace.org. Sie ist außerdem die Co-Autorin des großartigen Buches New Work Needs Inner Work und ich freue mich ganz, ganz doll, dass sie heute da ist. Herzlich willkommen, Joanna Breidenbach.
Vielen herzlichen Dank.
Ja, wir sind heute hier im zweiten Anlauf und ich freue mich wirklich sehr, dass unser Gespräch heute zustande kommt. Und ich möchte gerne mal mit einer zwar kleinen, aber vielleicht auch gar nicht so kleinen Frage an dich starten. Du beschäftigst dich viel mit unserer Welt und auch damit, wie chaotisch unsere Welt ist. Wie schaffst du es, da innerlich so aufgeräumt zu bleiben?
Na, ich glaube, ich bin innerlich gar nicht so aufgeräumt, aber das hat auch viel damit zu tun oder vielleicht weniger mit der Welt zu tun, sondern mehr einfach mit meiner Prägung, wie ich sozialisiert worden bin, in welche Gesellschaft ich in Deutschland hineingeboren wurde. Deswegen finde ich eigentlich in letzter Zeit, dass mein eher etwas agitiertes, unruhiges Inneres und das agitierte, unruhige Außen besser vielleicht zusammenpassen, dass das für mich stimmiger erscheint, als wenn ich vermeintlich eine Ruhe, eine Ordnung, eine Struktur im Außen wahrnehme, die eigentlich in mir gar nicht so viel Resonanz erzeugt. Ja, und wo ich immer denke, und das habe ich lange Zeit in meinem Leben, es kann doch nicht so sein, dass wir die Sachen so machen, wie wir sie machen. Das ist doch irgendwie falsch, aber irgendwo scheint es ja zu funktionieren, diese Gesellschaft, obwohl so vieles eigentlich in tiefster Form irgendwie mir widerstrebt. Ja, so und aber ansonsten mache ich auch relativ viel. Also ich versuche schon, das vielleicht als kleine Antwort dann nochmal auf deine Frage, dass ich mir Verdauungsräume nehme. Ja, dass ich mir Räume nehme, wo das viele, was irgendwie als Inputs auf mich zukommt, das viele, was ich selbst in mir spüre, dass ich da nicht immer noch, wenn eine Leerstelle ist, gleich noch was draufpacke, noch einen Podcast höre, noch ein Buch in die Hand nehme, noch eine Textmessage schicke, sondern das ist wirklich sowas, was ich in den letzten Jahren versucht habe, dass ich mich diszipliniere und dass ich sage, nee, jetzt ist einfach mal Auszeit. Ja, jetzt mache ich mal nichts, auch wenn das häufig schmerzlich ist, weil es in mir nicht so schön weit und aufgeräumt ist, wie es dann vielleicht angenehm wäre. Aber ich glaube, so diese Verdauungszeiten, die sind total, total wichtig.
Ja, okay, da kann ich total gut mitgehen. Und natürlich, wir wollen jetzt hier kein Gespräch darüber machen, welche Achtsamkeitsmethoden sind die wirkungsvollsten. Aber trotzdem fand ich das mal zum Einstieg super spannend. Du hast mir, ich habe dich jetzt im Februar hatte ich dich gefragt nach diesem Gespräch und dann hatten wir über ein mögliches Datum gesprochen. Da meintest du so, ja nee, da bin ich aber in einem dreiwöchigen Schweigeretreat. Das hast du mir geschrieben. Das ist natürlich auch schon ein ziemlich großer Verdauungsraum. So, mich hat das beeindruckt, als du das gesagt hast. Ich hoffe, es ist auch okay, dass ich das auf der Bühne erzähle. Du hast es mir ja auch sofort so geschrieben. Ist das, was du meinst? Also ich meine, das ist ja so ein sehr großer Verdauungsraum, aber du machst es eben auch im Alltag immer wieder mit jetzt nicht den nächsten Podcast hören und so baust du dir dein Netz aus Phasen, wo eben, ja, wo du psychologisch verdauen kannst, sage ich mal.
Genau, also die Auszeit war übrigens wirklich 4 Wochen. Ja, wir haben 4 Wochen Schweigeretreat gemacht in einer Gruppe in Frankreich.
Ja.
Und das mache ich immer wieder. Also ich mache relativ viel. Ich glaube, ich bin sehr aktiv so in der Welt. Und ich nehme aber immer mal wieder mindestens 4 Wochen im Jahr normalerweise mir Zeit. Also auch häufig immer mal eine Woche zwischendurch, wo ich auf Retreats gehe, wo ich mit dem spirituellen Lehrer, mit dem ich seit langer Zeit zusammenarbeite, Thomas Hübel, wo wir zusammenkommen. Und in diesem Falle war das eben eine selbstorganisierte Auszeit, ein Schweigeretreat. Und ich finde das super faszinierend, weil in dem Moment, wenn man sich von der Außenwelt, wo man ja unendlich viel machen kann, der eigenen Leinwand irgendwie zuwendet. Mit der Zeit, finde ich, merkt man dann, dass da auch ganz großes Kino ist. Ja, und dadurch, dass
mein... Das riesiges Kino, ja.
Genau, weißt du, und mein Körper, meine Sensorik, meine Wahrnehmungsfähigkeit ist ja das Einzige, durch das ich Welt erfahren kann. Ja, das ist ja mein Instrument, in der Welt zu sein. Und dass ich das pflege, dass ich gucke, dass das möglichst klar ist, orientiert ist in einer Zeit, wo es nicht so sehr viel Orientierung im Außen gibt, weil sich so viel verändert und weil ich mich auch gar nicht so viel im Außen orientieren möchte, weil so vieles von dem im Außen ja eher die Vergangenheit ist. Ist es für mich total wichtig, immer wieder zu gucken, auf jeden Fall, gibt es eine Orientierung in mir? Und wenn ich schon nicht weiß, wohin ich gehe, ja, weil die Welt einfach sich auf eine unvorhersehbare Weise ja auch entwickelt, dann will ich wenigstens ein bisschen einen Anker in mir haben und ein Gespür dafür, was ich in mir folge, als Ausrichtung, welche Entscheidungen ich treffe, in welchen Projekten ich mich einbringe, welche Bücher ich lese, welche Beziehungen ich pflege, welche Partei ich wähle. Ja, das sind ja alles Entscheidungen, die idealerweise nicht nur die Verlängerung der Vergangenheit sind, sondern idealerweise aus dem Moment heraus einfach eine stimmige Entscheidung sind.
Das finde ich total spannend. Du hast jetzt zweimal das Wort Vergangenheit gesagt, gerade eine Verlängerung der Vergangenheit. Und dann hast du eine Minute vorher gesagt, das Außen ist häufig die Vergangenheit. Erzähl doch mal, was meinst du damit?
Naja, also wir sind ja alle in eine Gesellschaft reingeboren, in der ganz, ganz viele Strukturen gesetzt sind. Ja, und wir haben ja zum Beispiel unsere Geschlechterverteilung, die entwickeln wir ja nicht ad hoc, sondern das ist die Legacy von Hunderten von Tausenden von Jahren von patriarchalen Strukturen zum Beispiel. Mhm. Ja. Aber natürlich auch die Fähigkeit, dass wir gehen können, dass wir Sprache haben. Ja, das sind ja alles, wir sind ja alles reingeboren in Kultur. Ne? Und in dem Sinne sind wir alles auch reingeboren in vergangene Strukturen, weil wir als Menschen, glaube ich, nicht so gut sind. Ich glaube, es gibt immer einen riesigen Time-Lag zwischen dem, dass wir die Strukturen, in denen wir leben, dass wir die wirklich aktualisieren. Ja, und das meine ich, dass wir in der Vergangenheit leben, bedeutet einfach, dass wenn ich jeden Moment, der ja neu entsteht, jeden Moment, wenn ich den wirklich neu gestalte, dann bin ich frisch an der Quelle dran, dann gestalte ich Zukunft. Aber in dem Moment, wo so viel von mir aus der Vergangenheit kommt und so vieles von mir und auch biografisch, ne, meine eigene Prägung, das Elternhaus, in dem ich groß geworden bin, die Erfahrungen, die ich gemacht habe als sozialisiert in Deutschland in den 70er, 80er Jahren, so, ja, also das ist ja ganz fossil in vielen Sachen, ja, und ich merke es also in diesem Schweigeretreat jetzt, aus dem ich gerade komme, fand ich es total faszinierend zu sehen, in wie viel Vergangenheit ich sitze. Ja, also wenn du sitzt und einfach so beobachtest, Gedanken, Wahrnehmung und so, dann merke ich ganz häufig, in wie viel Stumpfheit, Lähmung, Nichtfühlen und so sowas Zähem ich sitze. Ja, und wie viel Druck ich mir dann mache, jetzt muss doch was geschehen, ich mache doch jetzt so viel Investment, Schweigeretreat, jetzt will ich doch geile Erkenntnisse haben, gute Einsichten, interessante Zustände. Ja. So, ja. Und dann wiederum gibt es Zeiten in der Meditation, wo ich merke, boah, jetzt bin ich so richtig on, jetzt fließt es, jetzt kommen interessante Gedanken, neue Gedanken, die nicht nur meine Sorgen oder meine Sachen sind, die ich immer schon gedacht habe. Also für solche Erfahrungen, finde ich, sind Schweigeretreats oder Meditation als Technik einfach super, weil ich auf jeden Fall da ein sehr gutes Gespür dafür kriege, wo ist was wirklich aus dem Moment, aus der Präsenz heraus, was entsteht und wo lehne ich mich an die Vergangenheit, und es ist gar nicht mal per se schlecht, weil ich kann ja nicht alles immer neu erfinden. Ja, ich brauche ja für meine Sicherheit, brauche ich ja auch ganz viel, was einfach gesetzt ist, und ich will jetzt nicht nochmal neu eine Sprache erfinden, ich will nicht nochmal neu irgendwie Demokratie erfinden, ja. Aber wir werden dadurch natürlich ziemlich lazy, ja. Wir werden dadurch ziemlich, und das sieht man ja jetzt gerade mit Stichpunkt Demokratie. Wir sehen, das kann ich auch von mir sagen, also ich habe einfach irgendwo gedacht, das ist das politische Modell, was gegeben ist. Das wird sich weiterentwickeln, das wird sich ausbreiten. Irgendwann wird wahrscheinlich auch China nochmal demokratischer, ja, so. Und jetzt sehen wir ja gerade, dass diese vermeintliche Faulheit oder diese Gewissheit, dass das nicht stimmt. Ja, dass es ganz andere Strömungen gibt in der Gesellschaft. Und in dem Moment, wo ich bisher da einfach eher passiv zugeguckt habe und mich nicht so sehr darum gekümmert habe, um dieses Update der Demokratie, dass das immer wirklich frisch ist und für viele Menschen relevant ist, da ist es sehr leicht dann, dass diese Institutionen auch von anderen Menschen, die ihre eigenen Interessen haben, gekapert wird. Und dann eben halt, was wir jetzt ja, glaube ich, sehen, so einer autokratischen Macht, rohe Macht konzentrierten Politikgeschehen die Bühne überlässt. Ja, und wir jetzt so aufwachen und denken, boah, wir müssen jetzt irgendwie was machen. Ja, also das finde ich, deswegen ist das für mich so ganz interessant, so dieses, was bedeutet es, in der Vergangenheit zu sein, was bedeutet es, aus der Präsenz heraus zu schöpfen? Ja, das sind so Sachen, die ich mich einfach sehr häufig frage.
Es sprudelt. Ja, es ist wunderschön. Vielen, vielen Dank. Ich musste gerade daran denken, oder was heißt daran denken, ist falsch, aber was mir kam, war eben so dieses Bild, als ich dich gefragt habe, was meinst du mit Vergangenheit im Außen? Da war so diese Synchronisation zum Innen auf einmal bei mir ganz präsent. Denn dir ist sicherlich dieses Anteilemodell bekannt, und das kennt, also das ist ja häufig so, wenn in uns irgendwo ein Anteil ist, der noch im Dort und Damals ist, ne, der einfach nicht aktualisiert ist, dann wirkt in mir emotional, psychologisch die ganze Zeit die Vergangenheit, die ich nicht aktualisiert habe. Und so gesehen, und da ist es mir total einleuchtend, was meinst du denn mit die Vergangenheit wirkt? Aber so ist es natürlich dann so auch im Außen, dass die ganze Zeit vergangene Muster wirken, wenn wir sie eben nicht hinterfragen, nicht aktualisieren oder eben auch nicht aufarbeiten. So. Und Dinge, die wir eben nicht aufarbeiten, kommen halt immer und immer und immer wieder zurück. Und vielleicht sehen wir das jetzt auch, dass sich gewisse Sachen wiederholen, wenn wir als Individuen, ne, da ist es super einleuchtend, wenn ich mich nicht weiterentwickle, dann werde ich immer an der gleichen Stelle mich im Kreis drehen, und als Gesellschaft ist es wohl auch so. Deswegen liebe ich den Buchtitel auch New Work Needs Inner Work, weil es das eigentlich in einem Satz auf den Punkt bringt.
Oder ja, New es World. Ist einfach diese Korrelation, ne, zwischen, ich kann ja eigentlich nur die Welt, die ich in mir erfahre, die gestalte ich ja auch im Außen. Ja, und ich finde es sehr interessant, das mir zu überlegen. Und das ist natürlich nicht ganz so einfach, ne? Weil, also auf der einen Seite bin ich sehr fest davon überzeugt, dass das, was für mich als Mensch innerlich Sinn macht und das, wohin, was in mir wirkt, dass ich das auch in die Festationen im Außen, also in den Unternehmen, die ich baue, in dem Freundeskreis, den ich gestalte, ja, in der Familie oder sowas, so, dass sich das alles niederschlägt, ja, dass das schon sehr, sehr verbunden ist miteinander, meine innere Welt und das, was ich im Außen gestalten kann. Auf der anderen Seite gibt es dann natürlich immer wieder Beispiele, wo ich denke, okay, es gibt großartige Künstler, die große Werke schaffen, die wirklich viele Menschen berühren, zum Beispiel sehr transzendent sind, und von denen wir dann aber wissen, dass sie totale Masochisten, Sadisten, Narzissten, was auch immer, also dass sie als Menschen sehr, sehr, sehr problematisch waren. Ja? Mhm. Und deswegen ist es nicht so einfach, dass man einfach nur einfach sagen kann, okay, das, wie du im Innen bist, das drückst du auch im Außen aus. Wahrscheinlich sind wir Menschen so extrem komplex, und die Welt ist natürlich auch so komplex, dass es so viele verschiedene Facetten und Anteile, wie du sagst, gibt, dass sich die auch alle unterschiedlich ausdrücken.
Ja, mit Sicherheit. Das ist es, also da, ja, da ist eine ganz, ganz große chaotische Gleichzeitigkeit einfach am Start, die in sich irgendwie super schön ist, aber auch nicht zu erfassen. Und dennoch macht es Spaß, sich dem zu nähern. Das zumindest ist mein Erleben. Ich würde gerne mal auf ein Stichwort eingehen. Du hast es gerade schon fast so ein bisschen ja umrissen oder sagen wir mal Beispiele geliefert, wie Demokratie. Ja, das ist auch etwas, ich bin Anfang der 90er geboren, das war irgendwie kurz nach der Wende, alles war gut, die Kämpfe sind gefochten, irgendwie, es geht alles irgendwie so ein bisschen weiter, passt schon. Das war so das Setup, in dem ich, oder so Glaubenssätze, in denen ich aufgewachsen bin, und natürlich stellen wir seit ein paar Jahren alle schmerzlich fest, das ist ganz anders. Manche Menschen haben es vielleicht auch schon vorher, wenn sie große Krisen gesellschaftlicher Form mitgenommen haben oder miterlebt haben, gekannt. Für mich ist es jetzt so in den letzten Jahren neu, und da ist ein Stichwort, was du auch immer wieder bedienst, nämlich dieses Wort Metakrise. Ne? Also es sind nicht mehr einzelne Krisen, wir haben eine Wirtschaftskrise, wir haben eine Klimakrise, wir haben einen Krieg, wir haben Corona, wir haben alles auf einmal. So, und dann redet man von einer Multikrise oder einer Metakrise, und das würde ich gerne mal A verstehen. Ich glaube, da bin ich super gespannt, was deine Perspektive darauf ist. Und dann gleichzeitig auch, das haben wir jetzt ja schon angerissen, diese Spiegelung eigentlich der Innenwelt. Was spiegelt sich da eigentlich wo? Ich glaube, es ist wechselseitig. So, dass in uns spiegeln sich diese Krisen wieder, aber die Krisen sind auch eine Spiegelung dessen, wie es in uns ist. So unverbunden, wie wir im Innen mit uns sind, so gehen wir auch dann mit der Welt vielleicht um. Aber ich mache einen Punkt. Was ist eine Metakrise?
Na, für mich war das Konzept der Metakrise, als ich das zum ersten Mal gehört habe oder gelesen habe, insofern sinnvoll, als dass es nochmal eine Metaebene zu den vielen anderen Krisen einzieht. Ja, also es wird ja sehr häufig gesagt, so ist, was du auch beschrieben hast, jetzt, es gibt so viele Krisen, die sich einander auch bedingen. Und häufig wird jetzt in den letzten Jahren, vielleicht 2 Jahren oder sowas, dieses Wort der Polykrise da drauf verwendet. Ja, dass wir eben Ungleichheit, Kriege, ökologische Zerstörung und, dass die alle zugleich wirken und sich wechselseitig beeinflussen. Und ich fand das für mich, weil ich ja so mich für Bewusstsein interessiere und sehr stark auch für eben diese Haltungsthemen und innere Themen, hat das Konzept der Metakrise nochmal eine Ebene drüber aufgemacht. Ja, weil die Metakrise geht davon aus, dass diese ganzen verschiedenen anderen Krisen, die ja zugleich stattfinden, sich wechselseitig bedingen, dass die aber doch wie eine gemeinsame Ursprungskrise haben. Ja? Mhm. Und dass es eben nicht so ist, oh, da sind wir jetzt mit der Ungleichheit zugange und da sind wir jetzt mit dem ökologischen Desaster und irgendwie vermischen die sich, sondern dass man sagt, ja, die Tatsache, dass wir es so haben, so weit kommen lassen, dass wir den Planeten so berauben und so zerstören, und die Tatsache, dass wir zum Beispiel im gesellschaftlichen Bereich Ungleichheit einfach so hinnehmen und so reproduzieren ständig, das hat schon etwas damit zu tun, wer wir als Menschen sind. Ja, und das und du kannst unterschiedliche, also es ist eigentlich der Versuch, nochmal eine näher an der Quelle, eine Ursache zu benennen für die Fragmentierung, die Polarisierung und die Krisen, die wir sehen. Und da gibt es dann auch unterschiedliche Ansätze, ne? Also es gibt den Ansatz, den ich vielleicht verfolgen würde, wo man sagt, wir sind als Menschen eigentlich fähig, das, was Thich Nhat Hanh Interbeing nennt. Ja, also eigentlich haben wir die Kapazität, uns zu spüren, uns als verbunden wahrzunehmen. Wir haben auch die Kapazität, uns mit zum Beispiel Natur, die wir ja auch sind, zu verbinden. Und diese Fähigkeit der Beziehung auf Welt und auch auf uns als Individuen, auf unsere unterschiedlichen Anteile, ist gestört. Und dann kommt das große Wort Trauma. Ja? Mhm. Also das ist gestört, weil wir in bestimmte Trauma, kollektive Traumatisierungen reingeboren sind, weil wir weil wir von dem, wie wir Welt wahrnehmen, eben nicht die ganze Welt in ihrer ganzen Realität empfangen können, sondern wir haben ganz viele Anteile, die wir ausblenden, wo wir uns verschließen, wo wir uns schützen müssen. Ja, also das Konzept von Trauma besagt ja, dass ich durch einen überwältigenden Einfluss, durch ein überwältigendes Ereignis in meiner Fühlfähigkeit eingeschränkt bin, weil ich mich schützen muss und weil ich deswegen in mir bestimmte Areale verkapsel. Ja, und nicht mehr mit der Welt dynamisch in Resonanz gehen kann, nicht mehr antwortfähig bin, ja, auf das, was im Außen passiert, dass ich dann da darauf dynamisch in der Präsenz antworten kann. Und du kannst natürlich diese Traumatisierung, die kannst du auf kollektiver Ebene natürlich sehen, ne? Also ich bin definitiv davon überzeugt, dass wir in Deutschland in einem sehr speziellen Biotop sitzen, durch auch die deutsche Geschichte und durch das, was wir verarbeitet haben, aber was wir auch eben nicht verarbeitet haben, ja, wo wir unsere Fühlfähigkeit eingeschränkt haben, weil die Horror der Nazi-Zeit einfach so groß sind, dass sie einfach gar nicht eigentlich von einem Gemeinwesen bewältigt werden können. Und das hat dazu geführt, dass wir bestimmte Anteile in uns abgespalten haben, als Nicht-Ich ansehen uns irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise verzerren. Ja? Mhm. So, und das kann man dann natürlich nochmal individuell sehen oder transgenerational. Also da gibt es verschiedene Ebenen, wo du diese Traumaschicht wahrnehmen kannst. Und in dem Moment, wo Trauma einschlägt, fragmentierst du die Welt. Da bist du nicht mehr in der Lage, Realität so ganzheitlich wie möglich in dir abzubilden und zu akzeptieren quasi, sondern du fragmentierst einfach. Ja, ich bin gut, du bist böse. Dann kommen diese ganzen Dualismen rein. Und also in meiner Vorstellung ist es vielleicht wirklich wie ein bisschen wie so ein Eisberg. Ja, du hast eine Schicht, und das ist natürlich total idealistisch, aber du hast natürlich, ich glaube schon, du hast eine Schicht von Einheit und von Interbeing, ja, die, das sagen ja auf jeden Fall auch Weisheitslehrer, ne, das ist diese alles ist verbunden Schicht gibt. Dann hast du eine Schicht von Traumatisierung, die stattfindet. Und darauf aufbauend hast du eigentlich, auf diese fragmentierende Schicht aufbauend, hast du dann diese ganzen Krisen, die da rauskommen. Ja? Und die Krise, die zeigt sich dann eben zum Beispiel darin, dass ich auf der einen Seite, dass ich kein Mitgefühl habe, dass ich einen Obdachlosen, zum Beispiel, wenn ich ihn auf der Straße sehe, ja, nicht wirklich als meinen Bruder oder meine Schwester ansehe und als jemand, mit dem ich eine flüssige Beziehung aufbauen kann, der auch als Mensch einfach so genauso viel wert ist wie ich selbst, sondern dass ich irgendwie mich vielleicht überhöhe, oder dass ich diesen anderen Menschen auch seiner Menschlichkeit beraube, indem ich ihm rein zum Opfer mache. Ja, wir haben da alle unterschiedliche Strategien, wie wir uns voneinander abgrenzen. Und es bedeutet aber auch dann diese Fragmentierung, dass ich eben nicht, wenn ich eine Plastikflasche in den Wald werfe, dass ich da irgendwie zusammenzucke und das als Verletzung von Natur und auch von mir selbst wahrnehme, ja, sondern dass Natur ist da draußen, die kann ich ausbeuten, indem ich Rohstoffe raushole, die kann ich verschmutzen, indem ich Plastik reinschmeiße. Also diese eigentlich so eine gestörte, verzerrte Wahrnehmung, ja, das finde ich, das bezeichnet für mich die Metakrise, wo wir eben die Welt durch so eine Linse sehen, durch einen Filter sehen, der sehr, sehr, sehr fragmentiert und polarisierend ist.
Hier kommt ein kurzer Hinweis von Herzen an dich, denn am Montag, den 23.06., findet von 18 bis 19 Uhr der nächste offene Call statt. Dort hast du die Möglichkeit, dich mit anderen HörerInnen oder mit mir zu connecten. Du kannst eigene Themen mitbringen, Fragen stellen, dich austauschen und vernetzen oder einfach nur dabei sein. Die Zugangsdaten für den offenen Call, der via Zoom stattfindet, versende ich eine Stunde vor Beginn des Calls im Humans Are Happy Newsletter. Die Teilnahme ist offen für alle. Und wenn du gerne dabei sein willst, dann musst du gar nichts machen, außer dir den Termin freizuhalten und dich im Humans Are Happy Newsletter anzumelden, sofern du das noch nicht getan hast. Einen Link bzw. die Möglichkeit dazu findest du natürlich in den Informationen unter dieser Folge oder direkt auf meiner Website humansarehappy.org. Also, wenn du magst, dann sehen wir uns am 23.06. Ich freue mich auf dich und wünsche dir jetzt wieder ganz viel Spaß mit dieser Folge.
Ja. Und da gibt's dann unterschiedliche, ne, es gibt, wir könnten da ewig lange drüber reden, was für Konzepte es gibt. Es gibt ja Ian McGilchrist, der ganz viel dazu geforscht hat, welche unterschiedliche Weltwahrnehmung die rechte und die linke Gehirnhälfte hat. Und dass die rechte Gehirnhälfte eben eigentlich diejenige ist, die Kontext sieht, die das große Ganze sieht, die Bedeutung in der Welt erzeugt. Und dass wir aber seit der Aufklärung extremst die linke Gehirnhälfte, die fragmentiert die Welt als Maschine ansieht, dass wir die bevorzugt haben, weil sie sehr erfolgreich auch war, getting things done, und uns einen gewissen materiellen Wohlstand natürlich gebracht hat, der jetzt aber ja auch zurückschlägt, weil wir sehen, dass wir so weit die planetarischen Grenzen verlassen haben, dass wir uns selbst quasi töten, ja. So, und also für mich ist das ein interessantes Konzept, diese Metakrise, weil es nicht die Schuld quasi im Außen sucht und an bestimmten Akteuren, sondern weil es eigentlich eine Grundkonditionierung unserer Weltsicht beschreibt, die fast automatisch dazu führt, dass wir eben in so vielen Krisen leben.
Ich habe gerade nebenbei innerlich quasi so drei Kreise gemalt oder ein Kreis und dann einen größeren drumherum und dann noch so einen größeren drumherum und in der Mitte war das Interbeing quasi. Das ist der Kern eigentlich von mir und wenn da aber drüber Schichten sind oder so habe ich es verstanden, wie du es beschrieben hast, da, wenn da eben Fragmentierungen drüber liegen, die eben den Kern verdecken, dann resultiert, dass da eben daraus Krisen erwachsen, weil eben diese Fragmentierungen wie eine gestörte oder wie eine Linse wirken, die eben ja keinen ganzheitlichen Blick mehr zulassen.
Ja, und noch vielleicht ein kleiner Zusatz. Ja. Ich glaube schon, und das ist natürlich jetzt so ein bisschen so vielleicht so Richtung von Ken Wilber und aber auch vielen Weisheitslehren. Ich glaube schon, dass das natürlich nicht das Ziel wäre, nicht wieder zu einem naiven, ungeteilten Interbeing zurückzukehren, wo wir uns im Einklang mit der Natur auf eine undifferenzierte Art und Weise empfinden. Ja, also da bin ich schon auch so ein evolutionärer, von einem Anhänger eines evolutionären Modells, dass wir natürlich durch diese Fragmentierungen auch uns ausdifferenzieren, immer mehr Vielfalt in der Welt erzeugen, immer mehr Reichtum auch, immer neue Facetten von Realität aufmachen. Nur die Frage ist, sind wir auch in der Lage, sie wieder zusammenzufügen? Sind wir wieder in der Lage, sie dann doch eben zu sehen, ich und der AfD-Wähler, wir haben eine gemeinsame Schicht. Ja, wir haben eine gemeinsame menschliche Schicht, die uns verbindet. Und wenn ich den nur othere und einfach nur sage, du bist böse, ich bin gut, dann verstärke ich diesen Mechanismus von Fragmentierung. Ja, so, ja. Also deswegen, ich glaube schon, es gibt eine, ne, es gibt ja so die These, so quasi, dass diese Ausdifferenzierung der Welt und diese Fragmentierung auch, die wir da drin erleben, dass das so wie so der Kosmos oder die Schöpfung, die sich selbst kennenlernt, dadurch ist. Ja, also es gibt da nur es gibt schon auch eine Entwicklung in diesem Bild.
Ja, das leuchtet für mich ein. Ich komme wieder zurück, einfach so ganz automatisch irgendwie zu diesem Ding, indem ich eine Verbundenheit, also ich kann es besser so mit einem inneren Beispiel irgendwie erstmal erfassen für mich. Wenn ich mich mit inneren, zuvor vielleicht abgespaltenen, verletzten Anteilen wieder verbinde, habe ich die Möglichkeit, die in meine Ganzheit mit einzubeziehen, das wahrzunehmen und daraus eben dann nicht mehr aus einer kindlichen Perspektive in die Welt hinein zu agieren. So, das ist so ein Beispiel, das mir ersichtlich ist. Wie würdest du das übersetzen auf, wie würde so ein Prozess in der Gesellschaft aussehen? Wie könnte ich so einen kindlichen Anteil wieder reinholen als Gesellschaft?
Naja, also ich denke, dass so ein, also ich kann es ja mal vielleicht auch wirklich an einem persönlichen Beispiel machen, ne? Also ich merke, dass die Sachen, die mich im Außen am meisten triggern, ja, wo ich sehr mich davon distanzieren muss, ja. Und die Klassiker waren natürlich irgendwie eine andere Haltung bei Corona. Die Klassiker sind natürlich auch unser Umgang mit rechtsradikalen Tendenzen in der Gesellschaft. Ja. Ich kann erkennen, dass das nicht nur einfach ich bin gut, ich habe recht und du da draußen bist falsch und ich muss dich verändern. Ja. Ich kann, wenn ich mich tiefer damit verbinde, kann ich in mir die Gründe sehen, weshalb ich mich so stark davon abgrenzen muss. Ja? Also ich kann in mir zum Beispiel sehen, um jetzt auf Rechtsradikalität zu kommen, ich kann in mir sehen, dass ich eine bestimmte Atmosphäre und bestimmte Aussagen so unerträglich finde in mir, ja, dass ich mich davon total gleich irgendwie abwenden muss. Ja, und das ist eine sehr pauschale Abwendung dann auch von diesem Menschen, der für bestimmte politische Ideen steht, in mir gibt. Ja, da sehe ich keine Verbindung, da sehe ich dann nicht mehr die gemeinsame Menschlichkeit. Ja, so. Aber wenn ich ein bisschen tiefer in mir mich schaue, dann sehe ich, dass ich in meiner Kindheit eine bestimmte Atmosphäre erlebt habe, ja, die unverdautes Nazi-Erbe ist, ja, die mich an meinen schmerzlichsten Punkt innerlich bringt, ja, wo ich in eine solche Not als Kind geraten bin, weil in meinem Elternhaus zum Beispiel eine bestimmte Sprachlosigkeit herrschte, eine bestimmte Art von Überhöhung, eine bestimmte Art von Ablehnung und für bestimmte Aspekte des Lebens, ja, die ich in mir, wo ich traumatisiert bin. Ja? Und deswegen kann ich mit jemandem anderen im Außen, der das für mich repräsentiert, kann ich nicht flüssig umgehen, weil das in mir eine Stelle ist, wo ich wie zu wenig Sauerstoff habe. Ja, die ist so eng, da habe ich nur die Wahl, das abzulehnen. Wenn ich ihn merke, aber, weißt du, ich gebe dem mehr Bewusstsein, ich beschäftige mich mehr mit der Atmosphäre meines Elternhauses, ich beschäftige mich auch mehr damit, wieso meine Eltern die Wahlen getroffen haben und die Haltung entwickelt haben, die sie entwickelt haben, weil sie eben halt auch im Krieg geboren Teil dieses deutschen Erbes sind, ja, dann kann ich da weicher werden, da kann ich da mehr Verständnis haben, ja. Und in dem Moment kann ich mir selbst auch irgendwie ist es, mir erscheint es wirklich immer, ich bin nicht so selbst in der Not und muss das andere ablehnen, sondern ich kann mehr in mir weicher sein. Ich kann es immer noch sagen, das empfinde ich als falsch. Ich kann auch dafür sein, dass man die AfD verbietet als Partei. Ja, also das hat gar nicht unbedingt was mit meiner strategisch-politischen Ausrichtung dann zu tun, aber es hat was mit dem zu tun, wie ich dem als Menschen begegne und ob ich dem Menschen, der eine andere politische Haltung hat, gegenüber, und das merkt der Mensch natürlich, der merkt natürlich, ob ich ihn einfach ablehne als Mensch, ja, und gar nicht richtig zuhören kann zum Beispiel, gar nicht irgendwie meinen Körper, meine Fühlfähigkeit irgendwie ausrollen kann und sagen kann, ich kann dich wahrnehmen, wer du bist, ich kann dich auch in deiner Not, in deinen Ängsten irgendwie sehen und ich finde es immer noch falsch, was du machst, wie du agierst oder was du wählst. Aber dennoch ist da auch eine Verbindung. Ja, und das wäre für mich zum Beispiel so ein Beispiel, wo dieses sehr Persönliche, was du beschreibst, wie das gesellschaftlich wirkt. Ja, welche Art von Gesprächen bin ich in der Lage zu führen? Ja, welche Art von verschiedenen Perspektiven kann ich in mir wahrnehmen, ohne sie gleich eben abzulehnen oder abzuwehren, weil das kreiert natürlich, weißt du, Druck kreiert Gegendruck, ja, dann sind wir in so einer ganz blöden Spirale, die wir ja jetzt auch gerade erleben, ja, und wir kommen nicht zu einem nächsten gemeinsamen Schritt.
Ich frag mich gerade, also erstmal vielen Dank, mich berührt, was du sagst. Wie ist dein Weg, da quasi dich hinzuentwickeln? Also ich kann mich total gut dazu verbinden mit diesem Ding, mit der Sozialisation in der Familie. Bei mir ist es so, mein Großvater ist 1921 geboren, hat im Zweiten Weltkrieg 4 Jahre an der russischen Front gekämpft. Ich habe den aber noch erlebt, bis ich in meinen 20ern war. Also ich habe den auch kennengelernt. Meine Eltern Anfang der 50er geboren, super pazifistisch dementsprechend aufgewachsen. Also da war ganz viel Kontrast in der Familie so. Und natürlich war alles, was rechts ist, nicht gut, also so geframed, ne, erstmal. Und deswegen kann ich mich sehr gut zu dem verbinden oder habe auf jeden Fall ein Gefühl zu dem, was du sagst. Und wenn ich jetzt mich, oder wenn ich dich richtig verstanden habe, dann hast du irgendwann ganz am Anfang des Gesprächs gesagt, irgendwann habe ich angefangen zu fühlen, da ist doch irgendwas falsch. So, da ist doch irgendwas falsch. Und das ist so interessant, weil du müsstest ja dann eigentlich zu dem Punkt gekommen sein, diese Sozialisation oder diese Bilder, so dieses, wir können das in dem Beispiel bleiben, so politisch rechts abzulehnen, ist falsch. Irgendwas in mir, ich spüre sofort den Widerstand. Was? Nein, das ist doch falsch. So, nein, aber warte mal, lass uns hier, wie von dieser rigiden Grenze, die ich hier auf jeden Fall spüre, und ich glaube, viele Menschen, die zuhören, spüren die auch, davon wegzukommen, wie hast du dich auf den Weg gemacht, den ersten Schritt zu gehen? Das ist häufig so schwierig und das fehlt mir gerade noch, so da dieser Punkt.
Ja, also ich meine, es ist schwierig, ohne Zweifel. Also ich glaube, für mich war es sehr bedeutend, dass ich, also erstmal vielleicht, genau, also ich glaube, so ich habe, weil ich diese Diskrepanz gespürt habe, schon sehr früh als Kind, ich bin in eine sehr konservative Familie reingeboren worden, und ich habe irgendwie ganz viele so von den rassistischen Bildern, mit denen ich konfrontiert bin und so, ich habe irgendwie gemerkt, das stimmt nicht. Mein erster Schritt war eigentlich, dass ich Kulturanthropologie studiert habe, zu verstehen, wie konstruiert erstmal Welt ist. Ja, dass nichts normal ist, sondern dass es ganz, ganz unterschiedliche Bedeutungssysteme gibt, ganz unterschiedliche Perspektiven auf die Welt, die alle aber aus der Perspektive der Teilnehmenden total sinnvoll sind und sogar das einzig Richtige. Mhm. Ja. Also ich glaube, so zum Teil hat mir so eine kulturrelativistische Sicht mich erstmal ein bisschen befreit davon, dass Sachen so sind, wie sie sind.
Ja? Okay, das kann ich verstehen, ja.
Und auch historisch. Ja, wenn du dir anschaust, ne, ich habe ja viel mich mit Zukunft der Arbeit beschäftigt, heute Lohnarbeit ist für uns irgendwie so total wichtiger Teil der Identität, ne, vor 200 Jahren war das irgendwie ganz, ganz anders, da haben die Leute, die irgendwie was auf sich hielten, möglichst nicht gearbeitet, möglichst keine Lohnarbeit gemacht und so, also so der historische, verfremdende Blick, der kulturanthropologisch relativierende Blick, ich glaube, das war erstmal so ein bisschen, um so ein bisschen Freiheit da reinzukriegen. Für mich. Und dann habe ich aber, glaube ich, wirklich sehr viel davon profitiert, dass ich eben mit Thomas Hübel als spirituellen Lehrer jemanden habe, der sich total dafür interessiert, wie wir selbst Kultur bauen. Der sich auch für transzendente Themen interessiert, für Schöpfung und das Göttliche und so, aber der auch immer total guckt, was machen wir denn als Menschen? Ja, wie agieren wir und wie gestalten wir Realität? Ja. Und ich habe gemerkt, und wahrscheinlich war das Eindrücklichste da wirklich die Corona-Zeit, als diese Gruppe, die Sangha, ja, sehr zerrissen war, ja, weil es sehr viele Menschen gab, die sehr gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung waren.
Was ist Sangha, ganz kurz?
Sangha ist so der, ich glaube, Sanskrit-Name für die Gruppe der Schüler von einem spirituellen Lehrer. Ja, es ist einfach eine Gruppe, die zusammenkommt, immer wieder, die gemeinsam forscht, was ist Wirklichkeit, was ist Wahrnehmung, was ist Bewusstsein und so. Ja. Und in dieser Gruppe gab es eben sehr, sehr unterschiedliche, also mein eigenes soziales Umfeld war viel homogener. Ja, wir waren alle irgendwie so mehr oder weniger in einem Boot. Und ich habe aber da einige Menschen kennengelernt, die ich sehr schätze. Ja, von denen ich schon die ich schon als Menschen irgendwo gern mochte und wo ich grundsätzlich ihnen offen war, die eine ganz, ganz andere Haltung hatten. Und wir haben dann während dieser Zeit immer wieder, wie unter so Zeitlupe, und in Hochauflösung uns angeschaut, wie unsere Meinungsbilder und unsere Überzeugungen eigentlich entstehen. Ja, wir können ja sagen, ja, das ist, bin ich und ich kann es bestimmt auch gut begründen, weshalb meine politische Meinung irgendwie die meine ist. Aber das total Spannende war, dass wir, wenn du ein bisschen tiefer gehst, wenn du dir ein bisschen Zeit erlaubst, so wirklich zu sagen, du sagst was, ja, du sagst, ich lass mich nicht impfen. Ja? Und dann kann ich den Trigger in mir beobachten. Dann kann ich sehen, okay, was macht das mit mir? Und ich teile meinem Gegenüber das total transparent mit, weil wir üben da immer transparente Kommunikation. Ja? Können wir wirklich auf eine verkörperte Art und Weise, können wir mitschneiden erstmal, was läuft in mir in diesem Moment auf der körperlichen Ebene? Ich zuck mich zusammen, mein Magen wird eng, ja, meine Schultern ziehen sich vielleicht zusammen. Ja? Auf der emotionalen Ebene blocke ich definitiv auch ab, werde vielleicht wütend, will aber diese Wut nicht spüren, werde eher ein bisschen taub, werde ein bisschen diffus in mir. Und was passiert auf der mentalen Ebene? Also du kriegst da das Rüstzeug, dich auf einer sehr hoch aufgelösten Art und Weise mitzukriegen. Und das war die Chance für mich, wirklich tiefer zu verstehen, woher meine Glaubenssätze kommen. Ja? Und was mich zum Beispiel zu einem Impfbefürworter macht. Das ist nämlich nicht unbedingt, dass ich jetzt wirklich medizinisch da drin stecke in den Themen. Ja? Aber das hat ganz viel damit zu tun, dass ich ein solch extremes Autonomiebedürfnis habe aus meiner eigenen Prägung, dass die Tatsache, mich nicht impfen zu lassen, würde ja bedeuten zum Beispiel, dass ich nicht frei reisen konnte. Ja? Und frei reisen, rumlaufen, autonom sein, ist für mich ein so hoher Wert, ja, dass alle anderen Werte erstmal da hinten angefallen sind. Ja, und dann konnte ich zum Beispiel auch sehen in mir, dass ich eine bestimmte Wissenschaftsgläubigkeit habe, die ich eigentlich, wenn ich sie richtig hinterfrage, sehe ich natürlich auch Wissenschaft als Kind seiner Zeit. Ich sehe, dass Wissenschaft sich ständig weiterentwickelt. Ich sehe, dass Forschungsgelder auf eine bestimmte, auch politisch motivierte Weise fließen. Also ich habe eigentlich auch ein relativ kritisches Verhältnis, glaube ich, Wissenschaft gegenüber. Aber in diesem Moment sage ich, aber es gibt auch die und die Studie von John Hopkins. Und dann, wenn ich das dann zurückgetrackt habe, habe ich gesehen, boah, für mich hat Wissen einen ganz hohen Wert als psychologische Stabilisierung, ja, weil ich in meiner Kindheit nicht sehr viele psychologisch sichere Anker hatte, aber Bücher und Wissen waren für mich etwas, was mir eine sichere Basis verschafft hat im Leben. Ja? So, und wenn jetzt jemand anders im Außen diese Basis herausfordert, ja, indem er sagt, diese wissenschaftlichen Studien sind ja sowieso alle Unsinn, ja, dann trifft mich das an einer viel, viel tieferen Stelle, ja, als meinem irgendwie erwachsenen Ich, sondern es trifft mich in meiner totalen kindlichen Unsicherheit, ja, in dem Anteil, von dem du vorhin erzählt hast, dass der vielleicht nicht mitgewachsen ist, ja, an dem ich mich immer noch festhalte, ja. So, und für mich waren solche Erfahrungen, wir haben das zum Beispiel haben wir da uns eine Stunde mal gewidmet in einem Zweiergespräch, wie wir jetzt beide sind, und nur unsere gemeinsamen Trigger angeschaut, wenn wir uns über Impfen oder Nicht-Impfen das auseinandersetzen. Ja? Und dabei lernst du so enorm viel über dich, ja? Dass ich plötzlich gesehen habe, wie konditioniert und geprägt meine eigene, vermeintlich objektive Haltung ist, ja, dass die ganz, ganz viel, wenn ich in einer anderen Familie geboren wäre, andere Lebenserfahrungen gemacht hätte, hätte ich vielleicht auch eine ganz, ganz andere Haltung in diesen Fragen. Ja. So, und ich glaube, das war so der Prozess, der mich dazu, oder den ich interessant finde, für mich weiter zu erforschen. Ja?
Wenn ich, also es war jetzt vor allem die letzte Minute total präsent in mir, als ich dir zugehört habe. Langsamkeit, also beispielsweise sich mal eine Stunde Zeit nehmen und nur über einen ganz eingeschränkten Rahmen zu reden. Wir sind jetzt ja schon in weniger Zeit an viel größeren Kontext gewesen. Aber wirklich nur einzuzoomen und hier mal zu bleiben und dann die Bereitschaft zu haben, zu fühlen. Das, also die Qualität von Langsamkeit und vom Fühlen und beides in Kombination, das ist einfach gerade sehr präsent in mir. Und dementsprechend gebe ich dem nur kurz Raum, um das zu würdigen. Und dann total, total interessant. Du hast es ja selber gerade auch schon in einen gewissen Kontext gerückt. Auf der einen Seite zu sagen, so eine Wissenschafts-, ja, fast Hörigkeit oder zumindest das auf eine sehr hohe Stufe zu stellen. Und dann meine ich, wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du auch früher im Gespräch gesagt, ja, aber der Beginn der Aufklärung, linke Gehirnhälfte, analytisches Denken, hat uns auch ziemlich weggeführt von der Verbundenheit. Ne? Also das ist so interessant. Ne? Also das ist ja fast schon wie ein Zirkelschluss.
Absolut, absolut. Und ich meine, das sind ja alles nur immer so Momentaufnahmen, die wir greifen können. Ne?
Ja, ja, ja.
Das stimmt ja. Ne? Also ich glaube, dass und alle Entwicklungen, die wir sehen, auch die jetzige, auch die, wenn ich jetzt irgendwie auf die gegenwärtige Politik schaue, dann denke ich erstmal, oh Gott, wie schrecklich, was für Leiden wird da jetzt gerade produziert? Ja, wie furchtbar ist das, wer da jetzt Gehör kriegt und so weiter. Und dann gibt's aber auch einen Anteil in mir, der sagt, okay, die Strukturen, die jetzt zerfallen, die sind auch zum großen Teil, ich will nicht wieder zurück in die 80er, 90er, 2000er Jahre oder sowas. Weißt du, ich will da nicht zurück. Und wenn jetzt vieles zerfällt, dann ist das vielleicht auch ein Lauf der Dinge, den ich ja sowieso nicht verändern kann. Und mit dem ich auf eine vielleicht unaufgeregtere Art und Weise dabei sein kann, das bezeugen kann, gucken kann, was jetzt passiert und was mein Beitrag sein kann, auf eine realistische Art und Weise, wo ich sage, okay, was ist wirklich mein Wirkungskreis, wo ich irgendwie was beitragen kann. Ich kann definitiv nicht zu Trump-Amerika gerade beitragen. Ja? Aber vielleicht kann ich ein paar Impulse ins deutsche Sozialunternehmertum geben und in irgendwie in einen bestimmten Diskurs. Ja? So, und das, also dieses, und ich bin auch jemand, ich bin auch richtig falsch. Ich meine, das habe ich auch total in mir. Ja, ich bin auch bewertend. Also, und dennoch versuche ich es weniger zu sein. Ja, ich versuche ein bisschen jenseits von richtig und falsch Sachen anzuschauen, weil ich total davon überzeugt bin, dass das die einzige Chance ist, die wir haben, um wirklich an was Neues ranzukommen. Ja, und ich finde es total gut, dass du das nochmal mit der Langsamkeit auch betonst, weil jeder wird merken, ich bin ja total schnell. Für mich ist das so heilsam, aus dieser Schnelligkeit, die zum Teil natürlich auch einfach auch ein Stress ist, der mir innewohnt. Ja, das ist irgendwie so meine Natur, ja, dass ich ein bisschen eine Starkstrom-Steckdose in mir habe. Aber das ist natürlich auch eine Trauma-Folge, ne? Ganz viel davon ist traumatischer Stress, der verhindert, dass ich mich wirklich selbst fühle, aber dass ich mich immer wieder daran erinnere, okay, Luft holen, okay, ich habe einen Körper, ich bin nicht nur mein Kopf, ich kann mehr Informationen aufgreifen und hoffentlich auch in unser Gespräch einbringen, als nur meine kognitiven Kapazitäten.
Ich denke, das ist so. Ich würde gerne, ich finde diese Themen Wahnsinn und tatsächlich, es ist auch für mich, ehrlich gesagt, so viel und so eine Fülle, dass es mich herausfordert, das in seiner Gänze zu erfassen. Das ist nicht der Anspruch. Ich möchte aber vielleicht ein, zwei Tropfen mitnehmen. Und deswegen versuche ich mal zusammenzufassen, was ich jetzt gerade so verstehe und würde dich bitten, das vielleicht korrigierend einzuordnen. Wir haben am Anfang ja gesprochen über das Thema, was ist eigentlich eine Metakrise oder beziehungsweise so in uns, also die Spiegelung zwischen Außenwelt und Innenwelt und ja, was passiert da eigentlich gerade in der Welt? Ne? Wir sehen verschiedene Krisen als Ausdruck davon, hier ist etwas im Ungleichgewicht. Ne, wir sehen das am Beispiel des Klimas, es ist etwas im Ungleichgewicht, wir sehen das im Beispiel Politik, Dinge sind im Ungleichgewicht und vor allem sie gehen nicht so weiter, wie es die letzten Jahrzehnte oder Jahrhunderte, je nach Kontext, mal funktioniert hat. Und das ist ein, wenn ich dich richtig verstanden habe, das sind Symptome und die sind Ausdruck von der Ursache, dass wir dass dieses Interbeing, also das Zwischensein, wenn ich es jetzt übersetze, dass das Zwischensein von mir und allem anderen und dir und allem anderen und allen, die hier zuhören und sonst wie, dass das gestört ist. Und dafür haben wir das Wort benutzt, es ist fragmentiert. Wir haben Dinge abgespalten und können deswegen nicht mehr die Ganzheit sehen. Wir sehen beispielsweise nicht die Ganzheit zwischen uns und Planeten und entwickeln daraus hin ein ein extraktives Verhältnis. Ich nehme Ressourcen raus, ich werf meinen Müll rein und das hat eigentlich gar nichts mit mir zu tun. Und das ist ein Symptom dessen, dass ich mich nicht verbunden fühle mit der Natur. Wir können jetzt analytisch sagen, das hat vielleicht mal da begonnen, wo Menschen Religionen, also Wissenschaft hat den Platz von Religion eingenommen und dann forschen wir da rein. So, das ist alles super interessant. Klingt despektierlich, aber ich meine es wirklich so. Es ist super interessant. Aber das ist eigentlich so der Kern, worüber wir gerade gesprochen haben. Ne, wir uns, also Verbundenheit von allem und zu allem, die vielleicht da ist und auch immer in kleiner Weise vielleicht erfahrbar ist, auch jetzt für jeden Menschen, ist aber für viele Menschen irgendwie abhanden gekommen. Und das reproduzieren wir und das tragen wir in uns und dementsprechend gestalten wir unsere Umwelt und natürlich auch sie uns. Und ein Weg, also ich mach mal kurz einen Punkt. Das ist so, was in mir gerade nachschwingt. Habe ich das halbwegs richtig mitgenommen so? Oder ist das stimmig für dich?
Ja, das passt für mich. Also ich würde vielleicht Ungleichgewicht, ich würde das Wort Ungleichgewicht, würde ich vielleicht sagen, dass wir ganz viel Realität ausgeschlossen haben. Ja, dass wir ganz viel Realität ausschließen. Das wäre immer enger irgendwie, das bin ich und das ist dir der Rest. Ja, das wäre vielleicht so meine Sicht. Okay. Aber ich finde, das trifft auf jeden Fall das, worüber wir gesprochen haben, ja.
Mhm. Ja, weil zwei Wege, vielleicht das mache ich als Zwischenpunkt. Ich habe dich als allererste Frage ja gefragt, so wie schaffst du es denn dann in so einer chaotischen Welt innerlich ruhig zu bleiben? Und da lass uns mal ganz kurz das eben als Frage behandeln. Ist es überhaupt ein sinnvolles Ziel? Ist es überhaupt ein sinnvolles Ziel, dann ruhig zu bleiben? Ich muss an Greta Thunberg denken, die hat ja in einer sehr berühmten Rede mal gesagt, I want you to be scared. Auf einem, was war das, Klimaforum, Weltwirtschaftsforum, irgendwie so die Größenordnung.
Also ich glaube nicht, dass wir ruhig sein sollen. Ja, das wird ja häufig auch so missverstanden, Meditation als etwas, du sollst nicht denken und du sollst irgendwie ruhig sein. Das kann sein, dass wenn du meditierst, dass du dann und deine Gedanken und dass die ganzen Bewegungen beobachtest, dass du dann an stillere Teile in dir kommst, wo es viel ruhiger ist. Ja, das ist so und das ist sehr schön. Aber das ist jetzt erstmal nicht so das Ziel, sondern ich würde sagen, das Ziel wäre da eher, so mit dir selbst im Kontakt zu sein, dass du eine innere Orientierung hast, ja, dass du weißt, was du gerade brauchst, wieso du auf eine bestimmte Art und Weise reagierst, was du beitragen kannst, wie du mit anderen, wie du dich auf andere beziehst. Also es ist eher eine größere Reflex, eine größere Klarheit, ja, wie du dich auf Sachen beziehst und was du auch alles nicht weißt, ja, und wo es die, wo du nicht in der Lage bist, dich darauf zu beziehen. Ich glaube, das wäre das, weil wenn es stimmt, dass wir die Krisen dieser Welt nicht mit dem alten Mindset und mit unseren alten Werkzeugen, die uns da überhaupt erst hingeführt haben, adäquat beantworten können, ja, dann brauchen wir ja irgendwie einen Ort, aus dem was Neues herauskommt. Ja, wenn es nicht die Vergangenheit ist, muss es die Gegenwart sein. Und die Gegenwart kann sich eigentlich nur in uns jeweils zeigen als spannende neue Einsicht, als brennende Neugier für irgendwie ein Thema. Weißt du, da gibt's ja was Frisches in uns auch, ja, was wirkt. Und das, glaube ich, ist das, wonach ich mich auf jeden Fall in mir sehne, dass ich, wenn ich schon nicht weiß, niemand von uns weiß, in welche Richtung diese, vielleicht enden wir total in so einem Technofaschismus, ja, oder vielleicht ist das alles in 2 Jahren wieder oder bei der nächsten Wahl wird alles wieder abgewählt und es ist, wird alles wieder zurückgedreht auf den Stand von 2010, ja, so, also keine Ahnung, wissen wir nicht. Aber was ich baue da, oder in mir arbeite ich da dran, dass ich jeweils mich so auf die Realität, wie sie gerade ist, einstellen kann, dass ich dann bei sein kann, dass ich möglichst wenig ausschließen muss, weil es mir zu viel ist oder weil es mir zu, oder dass ich ganz bewusst sage, okay, das ist mir zu viel, das schaue ich mir jetzt nicht an, das ist ja auch eine bewusste Entscheidung, aber dass ich ganz viel bewusst mache. Ja, und dass ich in mir an diesen Kompass rankomme, der mich wiederum leitet. Ja, und dass ich nicht geleitet bin von meinen Triggern aus der Vergangenheit. Ja, dass ich nicht reaktiv bin, weil meine Eltern waren so, deswegen muss ich ganz anders sein zum Beispiel. Mhm. Ja, sondern dass es in mir mehr Überraschungen gibt. Ja, dass es in mir mehr Freiheit gibt, neue Gedanken zu haben, neue Wege auszuprobieren. Und ich glaube, das ist so der Raum, den ich mir für mich wünsche und den ich mir für unsere Gesellschaft wünsche. Ja, dass wir auch Räume kreieren und das in den letzten Jahren hat sich auch meine Berufstätigkeit total dahin entwickelt, dass ich versuche, Räume zu gestalten mit anderen Menschen zusammen, in denen wir uns reflektieren können, in denen wir wachsen können, in denen wir uns mit anderen Perspektiven beschäftigen können, ja, in denen sowas stattfindet. Und das sind jetzt nicht unbedingt totale Rückzugsräume, das sind keine Kloster, ja, sondern das sind Räume für sehr aktive Menschen, die was beitragen wollen, aber die auch eine Sehnsucht danach haben, nicht nur, ich weiß schon, wie es geht und das mache ich jetzt weiter so, sondern, ja, also ich finde immer so dieses, die sich selbst überraschen wollen, durch ihre eigene schöpferische Qualität und Kreativität, aus der dann was Neues entstehen wird. Da bin ich total überzeugt davon.
Das ist total cool. Ich habe gerade, als du sprachst, ein bisschen mitgeschrieben und da waren zwei Fragen, nämlich was kann ich beitragen und wie will ich mich beziehen auf mich, auf andere, auf die Welt? Und Räume gestalten ist eigentlich deine Antwort darauf, so gesehen. Ne? Das ist etwas konkret. Das, das ist
lustig. Und ganz, weißt du, wie so häufig war das nicht etwas, womit ich, das war jetzt nicht, dass ich eine Agenda hatte und ich habe gesagt, oh, ich möchte Räume gestalten. Ja, das war es gar nicht. Ne? Es war eher etwas, wo ich mich immer wieder gemerkt habe, okay, wo fühle ich mich denn hingezogen? Will ich das machen? Will ich da beitragen? Und dann irgendwann habe ich gemerkt, oh, was ich eigentlich mache in verschiedenen Plattformen und in verschiedenen Organisationen ist eigentlich, dass ich diese Räume gestalte. Ja, das ist aber erst im Nachhinein hat sich das so dann so gezeigt. Es war erstmal wirklich so ein mit meiner eigenen Neugierde, mit meinem eigenen Interesse mitgehen und dann daraus heraus einfach dem zu folgen und zu sagen, ah, das finde ich gut, ah, lass uns mal das machen. Ja, das war so viel kleiner. Und dann irgendwann, wenn das ist so meine Erfahrung. Man geht halt einfach so und dann machst du eine kleine Kurskorrektur, weil sich was vielleicht ein bisschen anders anfühlt und dann landest du natürlich irgendwo ganz anders, wenn du weitergegangen wärst.
Ich kann mich dazu extrem gut verbinden, denke ich, denn ich erlebe etwas Ähnliches in meinem Umfeld, in meinem eigenen Schaffen. Ich hatte Anfang letzten Jahres gemerkt, ich mache jetzt hier seit 4 Jahren diesen Podcast, spreche mit WissenschaftlerInnen, mache Fortbildung und so und ich habe ganz viel aufgesaugt und ich habe auch Lust weiterzugeben und auf der Basis habe ich dann 2024 eine Online-Klasse entwickelt, in der es auch nicht darum geht, nur stumpf was weiterzugeben, sondern auch Räume zu öffnen, so zu gucken, hey, wie will ich denn mein Leben gestalten und mache jetzt seit diesem Jahr eine Jahresgruppe, wo es auch um das Thema Freude geht, aber auch ganz speziell darum, was steht denn der Freude im Weg? Wir müssen uns damit beschäftigen, was schmerzhaft ist. Und diese Räume zu gestalten und zu halten, erfüllt mich wie wenig anderes, weil ich darin eine Verbundenheit mit anderen Menschen erfahre, aber auch eine Wirksamkeit, die ich einfach durch wenig anderes bekomme. Und dieses Räume gestalten, einen Raum zu erstellen und einfach nur als Angebot in die Welt zu geben, ist ein Beitrag, den ich total gerne mache. Und da kann ich mich auf mich und andere beziehen und was in die Welt geben, was vielleicht auch ein Teil eines Übergangs sein kann, ja, wo vielleicht Samenkörner gepflanzt werden können, entstehen können, wie auch immer, die dann wachsen. Deswegen, das ist, was in mir gerade kommt, einfach nur auf Basis dessen, weil, ja, als Resonanz. Als Resonanz,
ja, total schön, dir zuzuhören. Merkt man auch, dass ich
kann mich da voll drauf beziehen. Ja,
ist schön.
Ich habe ein Schlagwort noch, was ich gerne ansprechen würde. Das habe ich gelesen in deinem, ich möchte das gerne verlinken in den Shownotes. Du hast einen Text geschrieben, so einen Dreiteiler, den hattest du mir als Mail geschrieben. Ich habe den durchgelesen, kann ich sehr empfehlen. Und im dritten Teil, da geht es dann so, geht um Metakrise. Du wirst das alles besser sagen können. Ich habe wahrscheinlich die falschen Worte, aber wie kommen wir denn da jetzt raus? Ne, das ist ja auch immer so eine Frage und ich glaube, so ein paar Antworten zwischen den Zeilen geben wir hier ja eigentlich im Grunde Langsamkeit, fühlen, in Verbundenheit gehen, nicht so viel ablehnen, auch wenn es vielleicht Spannung in mir auslöst, lernen die zu halten, innere Arbeit machen, alles das. Und auf einer großen äußeren Ebene, da meine ich geschrieben, so, oder das hat mich auf jeden Fall berührt, so dieser Blick, sich selbst als Sterbebegleiter für das System zu sehen. Ich kann nicht, ne, du hast vorhin ja auch gesagt, ich will jetzt eigentlich gar nicht zurück in die 80er oder 90er. So, das, also die alten Muster, wie wir als Gesellschaft uns verhalten haben, als Menschen, das funktioniert ja offensichtlich nicht. Das löst ja voll viel Leid aus, das löst Klimakrisen aus und Kriege aus. Das ist ja alles nicht so schön irgendwie in meinem Empfinden. Aber wenn das nicht funktioniert, dann müssen wir, also so, wollen wir jetzt die ganze Zeit an etwas nicht funktionierenden herumoptimieren, egal wie optimierend wir es tun, wenn es im Grunde nicht funktioniert, ist es am Ende eine Minusrechnung. Also können wir eigentlich nur bezeugen, oder vielleicht sagen wir nicht nur bezeugen, sondern auch begleiten aktiv durch Impulse, durch Räume gestalten, den Niedergang, ja, vielleicht metaphorisch gesprochen, den Sterbeprozess des Systems, jetzt in Mangel eines besseren Wortes, irgendwie zu begleiten. Und das fand ich irgendwie eine schöne Perspektive, sich selbst als Sterbebegleiter für das System zu sehen und aber eben dann darin anzuerkennen, hey, das ist eigentlich richtig, weil es stirbt vielleicht was, aber es stirbt was Krankes. So, und es muss sterben, damit Platz für was Neues entstehen kann. Das fand ich total berührend. Mhm. Und diese Perspektive wird, also versuche ich seitdem so ein bisschen einzunehmen, gedanklich, und mich interessiert einfach total, was dein Impuls dazu ist, oder habe ich dich da überhaupt richtig verstanden in dem Text? Wie blickst du darauf?
Nee, du hast es schon richtig verstanden. Ich glaube, was mich interessiert ist, also ist, weißt du, es gibt so viele unterschiedliche Menschen, die Welt ist so vielfältig und so komplex, und ich glaube, es gibt da wirklich nicht die eine Antwort, ja, sondern es gibt ganz, ganz viele verschiedene Antworten und ganz verschiedene Tätigkeiten, die sinnvoll sind. Ja? Ja. Und es gibt bestimmt auch die Tätigkeit, die sinnvoll ist, dass man versucht, das bestehende System auf irgendeine Art und Weise zu optimieren und nochmal irgendwie zu verbessern, inkrementell. Das mag für manche Menschen genau der richtige Weg sein. Ja, ich glaube, wir brauchen einen großen Strauß an Möglichkeiten. Und es wäre aber schön, wenn Menschen wissen, ja, wenn sie das alte System noch ein bisschen optimieren, dass sie dann denken, sie bauen schon wieder was ganz Neues. Ja, so, also das wäre ein Plädoyer, das fände ich toll, wenn wir uns ein bisschen mehr darüber bewusst werden, okay, was sind denn eigentlich unsere Theory of Change? So, und dieses Hospicing Modernity, das ist ja auch so ein bisschen so ein Begriff, der von einer ursprünglich, ich glaube, mexikanischen Sozialforscherin auch geprägt wurde. Und mich interessiert das, ich fand das persönlich für mich interessant, weil ich gemerkt habe, dass ich dazu tendiere, mich um das Alte nicht so richtig zu kümmern, ja, sondern eher irgendwie sehr davon angezogen werde, was Neues, Geiles quasi aufzubauen. Ja, also ja. Wir haben, als wir Better Place gebaut haben und gegründet haben, haben wir nicht versucht, eine bestehende gemeinnützige Organisation zu verbessern, ja, sondern wir haben irgendwie dann doch ziemlich disruptiv gesagt, okay, wir wollen einfach eine neue Struktur in dem ganzen Fundraising-Bereich im sozialen Sektor etablieren. Ja, und ich glaube, ich neige dazu, eher so Blue Ocean-mäßig, weißt du, auf einer grünen Wiese versuchen, was Neues zu bauen, was dann eine Alternative sein kann für Menschen, die in dem, ich sag jetzt mal ein bisschen vereinfacht, ne, das alte System, da sind viele Energien gebunden. Wenn du was Neues anbietest, dann können viel mehr Menschen migrieren. Das ist wie, wenn du irgendwie bisher fossile Energien genutzt hast, dann kommt Lichtblick, bietet dir neu erneuerbaren Strom und dann kannst du ganz einfach rüber migrieren. Ja, so. Und ich bin aber auch davon überzeugt, dass es total wichtig und auch verantwortungsvoll ist, dass wir uns sehr damit beschäftigen müssen, auf welcher Basis, also was unbewusst nehmen wir doch in unseren Innovationen, ja, was nehmen wir doch aus dem alten System mit? Ja, weil ich habe so viele Innovationen gesehen im Digitalbereich, die eigentlich was Besseres hätten machen können, als dass sie es gemacht haben, aber sie waren halt noch total von diesem Profitmotiv, von dem Masse, Skalierungsideen, von quantitativen Zielen und sowas getrieben. von Effizienz als höchstem Gut, so. Und mich beschäftigt es, wie wir was Neues bauen können, was aber ganz bewusst eben nicht so viel wieder, wir sind immer wieder bei der Vergangenheit, nicht so wieder so viele von diesen vergangenen Sachen mitnimmt. Weil, weißt du, wenn sich Google entschieden hätte, kein Werbemodell als Finanzierungsmodell zu nehmen, ja, würden wir heute wahrscheinlich in einer anderen Welt leben. Ja, also dass Google ein Advertising-Modell als Refinanzierungsmechanismus gewählt hat, der, finde ich, aus einer total alten Denke herauskam, hat die Welt sehr, sehr stark geformt. Wenn die was anderes gemacht hätten, ja, wenn die ein anderes Modell gemacht hätten, ja, zum Beispiel, wenn sie gesagt hätten, Daten gehören denen, die es reingeben und wir geben unsere Wertschöpfung an die Nutzer weiter, ja, und jeder von unseren Nutzern kriegt eine digitale Dividende, das sind ja Ideen, die jetzt gerade so zirkulieren, wäre das was ganz, ganz anderes. Ja, du kannst autonome Autos, eine große Firma hinstellen für autonomes Fahren, und da werden die Fahrer, wenn sie einer Firma gehören, wird der Fahrer im Zweifel immer irgendwie weniger Geld verdienen und irgendwann total outgesourced werden. Ja, und das Geld bleibt bei dem Besitzer der Firma. Wenn du aber eine Firma für autonomes Fahren baust und die Autos gehören den ehemaligen Fahrern, dann können die zu Hause sein, kriegen ihr Geld, stehen der Technologie viel besser gegenüber natürlich, weil sie davon profitieren. Also, weißt du, wer besitzt zum Beispiel diese ganzen neuen Strukturen? Ja, weißt du, und da haben wir so viel Spielraum eigentlich, das anders zu gestalten, als wir es bisher gestalten aus unserer alten Denke heraus. Und die alte Denke hat natürlich was mit psychologischen auch Bedürfnissen zu tun, mit Mangel, mit ich muss noch reicher werden, obwohl ich schon so total Multimillionär, Multimilliardär bin. So, also das interessiert mich. Und ich glaube, damit wir das dahin kommen, müssen wir bewusster unsere alten Strukturen vertikutieren, verdauen, verstehen, weshalb wir die so betreiben, wie wir sie betreiben. Und dann können wir ganz viel von dieser tollen, geilen Technologie, die wir mittlerweile haben und von der noch viel mehr entsteht, können wir aber nutzen, ohne dass wir irgendwie dann in einer Gesellschaft leben, wo 3% von Besitzern alle Wertschöpfung bei denen landet und wir ein Heer von Armen haben, die dann mit Universal Basic Income irgendwie befriedigt werden müssen, sondern wir könnten was bauen, wo die Besitzstrukturen anders sind und jeder von dieser Innovation profitiert. Ja, so, und das sowas begeistert mich eigentlich, ja, wie können wir, und das ist ein Mindset-Shift, das können wir alles technologisch, rechtlich können wir das alles schon abbilden, ja, dass wir es nicht machen, hängt damit zusammen, dass wir auf eine bestimmte Art und Weise gefangen sind in unseren alten Modellen, und in dem Moment, wo wir denen mehr in uns, also ja, den Patriarchismus in mir erforschen, den Sexismus, den Rassismus in mir erforschen, da werde ich dann andere Konsumentscheidungen führen, andere einfach anders handeln.
Ja, absolut. Mir kommt jetzt einfach als Schlagwort gerade dieses Thema adaptive Herausforderung versus technische Herausforderung. Weil technisch haben wir ja ganz, ganz viele Lösungen, auch genau im Stichwort Klima etc. Aber die eigenen Handlungen und Denkweisen anzupassen. Das ist die eigene Herausforderung. Und das ist so irgendwie auch wieder so schön, weil es gibt so viel, ich finde, es gibt wirklich viel Empowerment, Selbstermächtigung irgendwie. Ja, das muss aber jeder Mensch selber machen. Das heißt aber, es kann jeder Mensch auch machen. So.
Und wir leben natürlich in Strukturen, die so viel vorgeben. Also es braucht auf allen Ebenen, es braucht Regulation, braucht Policy, Strategien, ne? Es braucht ganz viel. Also, ne, ich glaube, du würdest auch nicht sagen, dass die ganze Macht ist beim Individuum. Sondern das wäre ja nun irgendwie eine Psychologisierung von und eine falsche Verantwortungsübernahme. Ne? Also die Menschen, die mehr Macht haben, haben auch mehr Verantwortung. Und da müssen wir an Politiker, an Wirtschaftsführer und sowas, Führerinnen, Forderungen stellen und die mit uns da auch einbringen. Ja, aber es ist auf allen Ebenen eben halt diese Arbeit. Ne? Und wenn alle möglichen Leute, je nachdem, auf den Ebenen, zu denen sie Zugang haben, so ein bisschen von diesem Weg machen, dann wäre das auch möglich. Und ja, aber das dauert bestimmt noch ziemlich viel, weil wir eben in so viel Vergangenheit stecken.
Das ist, da bin ich bei dir und danke nochmal für die Einordnung. Das finde ich wichtig, dass du das sagst. Ich sehe das absolut kritisch, dieses Thema. Du bist deines Glückes Schmied, weil dann bist du auch deines Unglückes Schmied und dann ignorierst du halt eigentlich alles, worüber wir heute geredet haben. So. Aber der Satz, den du eben gesagt hast, der ist wichtig. Nämlich, alle Ebenen sind wichtig. Und wenn alle Ebenen wichtig sind, dann ist egal, wo ich gerade bin, da kann ich ansetzen. Ich habe nämlich ja eh nur Zugang zu einer sehr begrenzten, ja, zu einer begrenzten Anzahl an anderen Ebenen. Du hast es auch vorhin gesagt, wir werden beide nicht irgendwie an Donald Trump rankommen und können da irgendwelche Probleme lösen. Wir können aber auf den Ebenen, auf denen wir tätig sein können, da können wir tätig sein. Und da hat das einen Wert, weil alle Ebenen sind wichtig. Genau. So.
Schön, ja.
Was ein Ritt.
Ja, gut. Nee, aber ist auch gut. Guter Punkt jetzt. Ich glaube, das war's, ne?
Ich glaube, das war's. Ja, ich glaube, wir sind an einem guten Punkt. Also ich fühle mich auf jeden Fall. Ich habe noch einige Fragen zwar aufgeschrieben gehabt, aber wir haben das super gut so gemacht, individuell gemacht. Ich habe gerne, und das würde ich gerne zum Abschluss auch dich fragen. Ich habe zwei kurze Fragen, die ich gerne Menschen hier stelle zum Abschluss einmal. Das sind zwei kleine persönliche Fragen. Wenn du magst, dann läuten wir damit einfach mal jetzt so das Outro aus unserem Gespräch ein.
Gut.
Okay, wenn dein Leben ein Buch wäre, liebe Joanna, wie würde oder welchen Titel würde es tragen?
Vom Machen zum Sein.
Ich spüre Resonanz. Okay, letzte Frage. Über welchen Satz oder über welche Frage sollte jeder Mensch einmal nachdenken?
Wem folgst du?
Ja, wem folgst du?
Wem was folgst du? Ja.
Danke dir. Joanna, wirklich von Herzen, danke für deinen Input, für deine Energie, für deine Zeit, auch für an alle Menschen, die gerade zuhören, für deine Aufmerksamkeit. Und nochmal ein wirklich herzliches Danke an dich, Joanna. Wenn du möchtest, dann gehen die letzten Worte an dich.
Nee, es hat mir auch Spaß gemacht. Vielen Dank dir, weil so ein Gespräch ist immer auch für mich eine Möglichkeit, nochmal Sachen neu zusammenzubringen. Ja, also zum Beispiel die Ideen über Ownership, über Besitz, die ich jetzt eben gerade zum Schluss geteilt habe, mit denen habe ich mich erst gestern beschäftigt, weil ich eine amerikanische Volkswirtin einen Artikel dazu gelesen hatte, der mir sehr eingeleuchtet ist. Und das finde ich einfach schön, ja, dass so Sachen reinkommen können und dass ich das, was ich den Artikel, den du gelesen hattest, der ist ein paar Monate alt und wie sich sowas selbst aktualisiert, das macht mir Spaß. Und als letztes vielleicht, also für diejenigen, die zuschauen, normalerweise bin ich besser frisiert, aber ich habe vor unserem Gespräch mir einfach die Haare gewaschen und deswegen sitze ich hier mit nassen Haaren. Aber langsam sind sie trocken.
Sehr gut. Top. Danke dir.